Moin und herzlich willkommen zu meiner 70. Episode meiner 200 Wochen 100 Bücher Challenge. Heute halte ich das Buch Wut ist ein Geschenk in den Händen von Arun Gandhi, aus dem ich meine persönlichen Top 3 Learnings mit dir teilen möchte. Mein Name ist Martin Trositz, ich bin heute 40 Jahre alt und stand vor über 4 Jahren mal wieder an einem Punkt in meinem Leben, in dem ich mich gefragt habe, ist das wirklich alles? Ich hatte das Gefühl, auf unterschiedlichen Leitern des Lebens schon relativ weit oben angekommen zu sein, um dann aber festzustellen, shit, die Leiter steht an der falschen Wand. Ich hatte die Wahrnehmung, dass ich einige Erfolge zu verzeichnen hatte und trotz dieser Erfolge im Außen aber eine Leere im Innen spürte, die dann auch noch verstärkt wurde durch äußere Ereignisse. Meine Mama ist verstorben, ich bin Papa geworden, ich habe geheiratet. Ganz viele Dinge sind passiert, die mich zumindest haben hinterfragen lassen, worum geht's mir eigentlich in meinem Leben, und habe dann infolge dieser Überlegungen mir erlaubt, Entscheidungen zu treffen, um meine Prioritäten in mein Leben zu ziehen und auch umzusetzen. Das heißt, ich habe mich sehr lange mit der Frage auseinandergesetzt, bis heute, wer bin ich eigentlich, wohin gehe ich und mit wem? Und für diese Fragen des Lebens sind mir Coaches, Gespräche mit Menschen, aber auch natürlich ganz viele Bücher immer sehr hilfreich und stete Wegbegleiter gewesen, Quelle der Inspiration. Und das Buch, welches ich heute in meinen Händen halte, habe ich vor circa 5 Jahren oder sogar vor über 5 Jahren gelesen, im April 2020, noch bevor ich dann irgendwann so weit war, Entscheidungen treffen zu müssen. Und ich kann mich auch inhaltlich gar nicht mehr so intensiv an dieses Buch erinnern. Ich weiß aber noch, dass mich der Titel »Wut ist ein Geschenk« angesprochen hatte, weil ich mich erinnern kann, dass ich auch häufig Wut im Bauch hatte, dass ich unglücklich war, dass ich das Gefühl hatte, gedrängt und gezwungen und irgendwie getrieben zu sein, von außen, aber auch von mir selbst. Und der Titel wirkte erst einmal etwas paradox, weil Wut so für mich erst einmal eigentlich kein Geschenk ist, sondern ja irgendwie ein Indikator für, da läuft was nicht richtig. Und ich kann mich erinnern, dass das Nachwirken dieses Buches eigentlich so das zentralste Learning beinhaltete, nämlich dass Wut erst einmal ein Zustand ist von Energie und dass ich selber dann entscheiden kann, wie ich mit dieser Energie umgehe. Ja, ich kann natürlich aus der Wut heraus Leute anmeckern, ich kann diese Wut rauslassen, also entladen, indem ich das jetzt an jemanden übertrage oder indem ich mich einfach aufrege, den ganzen Tag jammer oder irgendwie, keine Ahnung, mich prügel. Das sind natürlich die negativen Auswirkungen von Wut. Ich könnte aber auch versuchen, diese Energie umzuwandeln in Schöpferkraft, in Kreativität. Ich könnte mich auch in den Kampf begeben gegen Windmühlen. Ich könnte versuchen, mich einzusetzen und einzustehen für das, was mir wichtig ist, für meine eigene Position, auch wenn das halt unbequem ist. Weil dann habe ich die Möglichkeit, aus dieser Wut etwas Positives zu kreieren. Und das war so, sag mal, das zentralste Nachwirken dieses Buches, was mich so in den letzten 5 Jahren begleitet hatte. Jetzt aber, zur Vorbereitung dieser Podcast-Folge, habe ich mir das Buch natürlich nochmal gegriffen und auch nochmal ein bisschen durchgeblättert, weil ich klassischerweise ja die Bücher rezensiere, die ich gerade lese. Aber ich bin mit meinem aktuellen Buch noch nicht durch und habe mich aufgrund dessen nochmal vor mein Bücherregal gestellt. Und ich habe so einen Teil in meinem Bücherregal, da stehen ganz, ganz viele Bücher, die ich schon gelesen habe, die ich für rezensionswürdig, für podcastwürdig halte, die ich aber noch nicht aufbereitet habe. Und da habe ich jetzt einfach mal dieses Buch gegriffen, durchgeblättert und festgestellt, dass dieses Buch genau 3 Eselsohren hatte. Also, dass ich eigentlich schon diese Top 3 Learnings mehr oder weniger vormerkiert hatte. Und habe mir die nochmal durchgelesen, habe sie für gut befunden, für zeitlos. Und vor allen Dingen sind diese Learnings auch nicht abhängig vom Kontext des Buches, sondern ich kann sie einfach so mit dir teilen, ein bisschen anreichern um meine eigenen Gedanken. Und dann birgt sich darin vielleicht auch die Chance, für dich was zu lernen und für mich natürlich auch nochmal diese Learnings zu konservieren und zu festigen. Und zum Kontext des Buches kann ich entsprechend auch gar nicht mehr viel sagen, außer dass dieses Buch geschrieben ist von Arun Gandhi, einem Enkel von Mahatma Gandhi, der, so habe ich es in Erinnerung, häufig über längere Zeit im Ashram bei seinem Opa war. Ich vermute mal Ferien oder sonstiges, also dass er ein paar Wochen dann bei ihm lebte, ihn beobachten konnte. Und er berichtet jetzt als erwachsener Mann von diesen Erlebnissen und von seinen kindlichen Beobachtungen. Und dieses Buch hat circa 220 Seiten, hat einen ziemlich leicht lockeren Schreibstil und beschäftigt sich mit den grundlegenden Tugenden, ich würde mal sagen, einer aufgeklärten, weisen und glücklichen Lebensführung. Wenn ich da nämlich so Kapiteltitel hier rausnehme wie Bescheidenheit, Aufrichtigkeit, Selbstwert, das Schätzen von Einsamkeit, Enthaltsamkeit, Demut, Gewaltlosigkeit, dann sind das meines Erachtens nach alles Eigenschaften, die man auch Mahatma Gandhi, seinem Opa, entsprechend zusprechen könnte oder die ich zumindest auch mit ihm und seinem Wirken assoziiere. Und so würde ich dieses Buch beschreiben. Und der Untertitel lautet auch Das Vermächtnis meines Großvaters Mahatma Gandhi. Also es geht ein bisschen um die Lehren, die er als Enkel aus dem Wirken seines Opas ziehen konnte und wie sich diese Lehren auch auf das heutige Leben, auf den Alltag übertragen lassen. Und meine drei Learnings tragen die Namen 14 Tage Zucker, Chaos und Rosen und mein Learning Nummer 3, Feindbilder. Und ich springe direkt rein in mein Learning Nummer 1 mit dem Titel 14 Tage Zucker und lese dir vor eine Geschichte aus Lektion 7, welches den Namen trägt, Erziehe deine Kinder ohne Gewalt. Und ich kann mich erinnern, dass ich dieses gesamte Kapitel als nochmal sehr lesenswert erachtete, weil das inhaltlich doch auch mir natürlich in meiner Rolle als junger Papa damals nochmal sehr stark bewusst gemacht hat, wie wichtig auch die Rolle des Papas ist. Und ich möchte aus diesem Kapitel eine kleine Geschichte mit dir teilen, weil diese Geschichte auch, ich würde mal sagen, als Platzhalter fungiert, um das gesamte Prinzip zu verstehen. Und Erziehe deine Kinder ohne Gewalt bezieht sich natürlich nicht nur auf körperliche Gewalt, sondern auch um zum Beispiel verbale Gewalt oder psychische Gewalt, die man auswirken könnte als erziehungsberechtigte Person. Und ich lese dir mal vor auf Seite 123 die folgende Geschichte. Ein Mann und eine Frau, die in der Nähe lebten, kamen eines Tages mit ihrem 6-jährigen Sohn Aniel in den Ashram. Der Arzt hatte gesagt, der Kleine müsse seinen Süßigkeitenkonsum radikal einschränken, weil der Zucker ihn krank mache. Aniel aß gerne Süßigkeiten und er tat es vor allem heimlich. Es ging ihm immer schlechter. Und nach einigen Wochen der Auseinandersetzungen zwischen Eltern und Kind brachte ihn die Mutter zu Babucci mit der Bitte, ihn zur Vernunft zu bringen. Kleine Randnotiz, Babucci ist der Kosename, den Arun seinem Opa gegeben hat. Also wenn hier von Babucci die Sprache ist, dann ist damit Mahatma Gandhi gemeint. Ich glaube, Babucci heißt sowas wie Vater oder Papa, sowas ähnliches. Also, long story short, Aniel soll nicht so viel Süßigkeiten essen, sonst wird er krank. Und die beiden Eltern gehen mit Aniel zu Mahatma Gandhi, aka Babucci, um sich Hilfe zu holen. Und da sagt Mahatma Gandhi, ihre Geschichte kommt in 2 Wochen wieder. Die Mutter war etwas frustriert. Sie fragte sich, warum sie warten musste. Als sie 14 Tage später wiederkamen, zog Babucci Aniel, also den kleinen 6-jährigen Jungen, zu sich heran und flüsterte ihm etwas zu. Sie lächelten einander verschwörerisch an und die Mutter staunte, als Aniel in den folgenden Tagen die Süßigkeiten mied und aß, was auf dem Tisch kam. Sein Gesundheitszustand verbesserte sich und die Mutter war davon überzeugt, dass Bapucci ein Wunder vollbracht habe. Sie suchte ihn noch einmal auf und fragte, wie er das geschafft habe. »Es war kein Wunder«, sagte er lächelnd. »Ich musste erst selbst die Süßigkeiten aufgeben, bevor ich ihn darum bitten konnte, dasselbe zu tun. Als sie zum zweiten Mal zu mir kamen, sagte ich ihm, dass ich seit 2 Wochen keine Süßigkeiten gegessen habe und fragte, ob er das jetzt auch probieren wolle.« Ja, und somit hat also Mahatma Gandhi mit seinem eigenen Verhalten, mit seinem eigenen Vorbild die Begeisterung in dem Jungen ausgelöst, es auch einmal zu probieren. Und im weiteren Verlauf des Kapitels steht geschrieben, Bapucci, also Mahatma Gandhi, hatte eine grundsätzlich andere Vorstellung von Erziehung als die meisten Menschen. Er glaubte, dass Kinder weniger aus Büchern lernen als durch die Persönlichkeit und das Vorbild des Lehrenden. Er machte sich immer lustig über die altmodische Empfehlung, du sollst tun, was ich sage. Er war fest davon überzeugt, die Devise eines Vorgesetzten müsse lauten, tue, was ich tue. Ein Lehrer müsse so handeln, wie er es von seinen Schülern erwartete. Mein Großvater forderte Eltern und Lehrer dazu auf, den Kindern ein Vorbild zu sein. Und ich habe diese Geschichte gelesen. Ich bin ja nun mal Familienvater. Ich war früher Führungskraft, sowohl im militärischen als auch in einem zivilen Unternehmen. Und kann mich schon erinnern, dass ich immer wieder natürlich auch mir bei Fehlverhalten meiner Untergebenen oder bei meinen Kindern natürlich schon die Frage stelle, was ist hier eigentlich schon wieder falsch gelaufen? Ne? Warum machen die Leute nicht das, was ich sage? Warum machen meine Kinder nicht das, was ich mir wünsche? Und ich finde, in dieser Geschichte steckt natürlich das Geschenk drin, die Perspektive zu wechseln und sich mal die Frage zu stellen, was sagt das Fehlverhalten, in Anführungsstrichen Fehlverhalten meiner Untergebenen oder meiner Kinder über mich. Und da darf ich schon ehrlich sein, dass wenn meine Kinder sich wünschen zu zocken oder Fernsehen zu gucken, dass ich natürlich sage, boah, nee, das ist irgendwie viel zu viel. Darf mich aber hinterfragen, wie oft hänge ich denn an irgendeinem Bildschirm? Und ich gucke überhaupt kein oder nahezu kein Fernsehen, aber ich kann mich nicht davon freisprechen, doch recht häufig auf mein Telefon zu schauen. Und wenn ich mir wünsche, dass meine Kinder weniger Bildschirmzeit haben oder einfordern, dann darf ich also als Spiegel sehen und auch mich hinterfragen, ja, wie gehe ich denn mit meiner eigenen Bildschirmzeit um und darf zumindest selbstkritisch feststellen, dass hier auf jeden Fall auch noch Luft nach oben ist. Und so zieht sich das eigentlich durch viele, viele Bereiche. Ich sehe zum Beispiel häufiger jetzt Kinder, Jugendliche, Heranwachsende hier im Ort rumfahren mit diesen E-Rollern, so diese elektrischen Roller und frage mich, meine Güte, wie kann man denn jetzt hier in so einem, in dem Alter schon anfangen, sich so gegen Bewegung zu sträuben und dann mit solchen E-Scootern hier rumzugurken? Und wie kann ich das vermeiden, dass meine Kinder irgendwann das Bedürfnis verspüren, das zu machen? Und das geht ausschließlich, indem ich mich selbst bewege, indem ich halt vorlebe, dass Bewegung meines Erachtens nach auch ein wichtiger Bestandteil so unseres Lebens ist. Oder anderes Thema, zum Beispiel Lernen und Arbeit. Mein Sohn wird dieses Jahr eingeschult und ich frage mich jetzt schon natürlich, wie ich es hinbekomme, dass er motiviert ist, auch zu lernen oder mal was zu lesen, Hausaufgaben zu machen. Keine Ahnung, wie das dann wird, aber ich habe es nochmal stärker fokussiert, auch wenn ich über Arbeit spreche, dass halt immer in einem positiven Kontext zu framen. Also nicht, ich muss irgendwie noch arbeiten, sorry, ich kann jetzt nicht XY machen, ich muss noch arbeiten. Nein, ich möchte gerne noch arbeiten oder ich darf noch arbeiten. Also das dann entsprechend positiv umzuformulieren und auch in diesem, mit dieser positiven Attitüde auch über meine Arbeit selbst zu sprechen, um zu vermitteln, Arbeit und Lernen machen Spaß oder können Spaß machen. Und ich glaube, dass dieses Prinzip des Vorlebens und sich zu reflektieren, was sagt das Verhalten, was ich mir nicht wünsche, über mich selbst aus, ist natürlich ein universelles Prinzip, was sich nicht nur auf Kinder übertragen lässt, sondern natürlich auch auf die Arbeitswelt. Und ne, daraus sich irgendwie dieses Grundprinzip ableiten lässt, ich verlange von anderen nur das, was ich selbst auch entweder in der Lage bin oder bereit bin zu leisten. Und da möchte ich auch mal als Positivbeispiel tatsächlich die Bundeswehr heranführen, denn ich habe ja eine Ausbildung gemacht zum Offizier bei der Bundeswehr in der Panzergrenadiertruppe. Und die Ausbildung bei der Bundeswehr fängt wirklich bei Null an und du lernst alles, wirklich ausnahmslos alles, was du später von deinen Unterstellten auch abverlangst. Du fängst als gewöhnlicher Lanzer an, ja, und wenn du dann in der Panzergrenadiertruppe unterwegs bist, dann arbeitest du dich innerhalb des Panzers, vereinfacht gesagt, so ein bisschen nach oben. Ja, dann wirst du erstmal irgendwie der blendgeschützte Soldat, der die ganze Zeit nur irgendwie am Funkgerät hockt, dann lernst du irgendwann, dann bist du verantwortlich für das MG, dann für die Panzerfaust, dann wirst du vielleicht mal der Truppführer, dann wirst du Richtschütze, dann wirst du Kraftfahrer und dann irgendwann, wenn du jede einzelne Position auf dem Panzer ausfüllen kannst oder zumindest ein Grundverständnis entwickelt hast, dann wirst du erst der Kommandant des Panzers. Und dann wirst du irgendwann verantwortlich, nicht nur einen Panzer zu führen, sondern so einen ganzen Zug, das sind in der Regel 4 Panzer. Und wenn du das kannst, dann wirst du Kompaniechef, dann wirst du Bataillonskommandeur. Und ich finde schon, dass das Lernen von der Pike auf wirklich ein ganz, ganz wichtiges Grundprinzip ist, welches auch ja für Führungskräfte gelten sollte, damit man entsprechend auch mitreden kann und einen Bezug hat zu den Auswirkungen der eigenen Entscheidungen. Und ich wollte ja einfach mit diesem Beispiel oder auch durch diese Geschichte mich und vielleicht auch dich nochmal daran erinnern, dass wir von unseren Kindern, von unseren Untergebenen, Unterstellten vielleicht ein bisschen weniger verlangen sollten, sondern ein bisschen mehr vorleben. Und wenn dich dein Verhalten oder wenn dich Verhalten deiner Kinder oder deiner Untergebenen stört, dann vielleicht nicht sofort in die Kritik zu gehen und in das Feedback, sondern eher nochmal eine kleine Schleife zu drehen und sagen, was sagt dieses Verhalten denn über mein eigenes Verhalten als Papa oder Vorgesetzter aus? Und wenn da alles cool ist, dann kannst du dir trotzdem noch die Frage stellen, wie kannst du denn deinem Umfeld durch dein eigenes Verhalten ein noch besseres Vorbild sein? Und wenn es da niemanden gibt, dem du ein besseres Vorbild sein könntest, dann guck noch mal ganz kurz vielleicht auf dich selbst. Und vielleicht resoniert die Frage mit dir, wie könntest du dir selbst ein noch größeres Vorbild sein? Und damit schließe ich mein Learning Nummer 1 und gehe über zu meinem Learning Nummer 2, welches da den Namen trägt, Chaos und Rosen. Und es handelt sich hierbei um eigentlich meine Lieblingsmetapher, meine Lieblingsanalogie zum Thema Veränderung, welche ja ich auch schon mal in einem YouTube-Video verarbeitet habe. Ich glaube, mein allererstes YouTube-Video, was ich veröffentlicht habe, dreht sich genau um diese Metapher. Und ich habe nochmal nachgeschaut. Es ist veröffentlicht worden im Dezember 2020, ist immer noch online. Und ich habe diese Geschichte da in 9 Minuten verpackt. Und das war irgendein Projekt, wo es darum ging, irgendwie so einen Adventskalender zu haben in Form von inspirierenden Videos. Und das war mein allererstes YouTube-Video. Und ich erinnere mich noch, wie aufgeregt und nervös ich war, da so einen One-Taker aufzunehmen. Und habe dann aus dieser Metapher, ich sag mal, eine Geschichte gemacht, die ich dann genannt habe, das Wunder kleiner Gesten. Und ich war tatsächlich etwas überrascht, dass die ursprüngliche Quelle wohl in diesem Buch liegt. Ich kann mir auch vorstellen, in irgendeiner anderen Episode schon mal diese Metapher aufgegriffen zu haben, aber ich finde sie so schön und ich habe mich so gefreut, sie jetzt nochmal zu lesen, dass ich sie natürlich auch an dieser Stelle mit dir teilen möchte. Und ich lese erst einmal vor auf der Seite 167. Bapucci glaubte, dass es grundsätzlich möglich sei, sich zu verändern. Manchmal ist es enorm anstrengend, eine solche Veränderung zu erreichen, aber manchmal genügt ein kleiner Schubs. Mein Großvater glaubte auch, dass sich kleine Aktionen lawinenartig zu etwas Großem ausweiten können. Eines Abends, als wir gemütlich am Spinnrad zusammensaßen, erzählte er mir von einem hoffnungslos chaotischen jungen Mann, der alleine in einer kleinen Wohnung gelebt habe. Er habe nicht geputzt und sich nicht um den Haushalt gekümmert und alles sei verschmutzt. In seiner Spüle stapelte sich dreckiges Geschirr, sagte Papucci. Der Mann wusste, dass seine Wohnung einem Schweinestall glich, doch er dachte sich, das mache nichts, solange niemand davon wisse, also lud er jemals zu sich ein. Eines Tages aber lernte er am Arbeitsplatz eine junge Frau kennen und verliebte sich in sie. Er verabredete sich mit ihr und führte sie aus. Doch er führte sie nie in seine Wohnung. Sie schlenderten durch den Park und unterhielten sich am Fluss. Und eines Tages pflückte sie eine schöne rote Rose und reichte sie ihm. Es war ein Geschenk der Liebe. Und selbst dieser Mann, der freiwillig im Dreck lebte, wusste, dass es würdig aufbewahrt werden sollte. Er trug die Rose nach Hause, stöberte im dreckigen Geschirr und fand tatsächlich eine Vase. Er schrubbte sie sauber, füllte sie mit frischem Wasser und stellte die Rose hinein. Dann suchte er nach einem angemessenen Ort für die Vase und wischte den Esstisch ab. Die Vase machte sich gut dort, aber er dachte, noch besser sähe sie aus, wenn das restliche Zimmer ebenso ordentlich wäre. Also räumte er auf und putzte den Boden. Dann spülte er das Geschirr. Diese Reinigungskettenreaktion hörte nicht auf, bis die ganze Wohnung sauber und ansehnlich war. Alles sollte so schön sein wie die Rose. Es erwies sich, dass die Frau mit dieser einen kleinen Geste der Liebe sein ganzes Leben verändert hatte. Ah, herrlich, Mic Drop, könnte man sagen. Kleine Geste, große Wirkung. Und ich möchte dazu eigentlich nur ergänzen, uns alle dazu animieren, lasst uns doch selbst Rosen sein. Lass uns doch alle ein lebendiges Beispiel sein für Liebe, Wahrheit oder Hoffnung, weil das vielleicht der nötige Kontrast sein könnte, den Kontrast schaffen könnte, den es manchmal braucht, um bei unserem Gegenüber Veränderung anzustoßen. Und da sind wir eigentlich schon fast wieder auch beim ersten Learning, irgendwie Vorbild sein, sein Ding durchzuziehen, weil das natürlich auch ja, die Chance bietet, andere anzustecken, andere zu begeistern, andere zu motivieren, auch Liebe, Hoffnung und Wahrheit zu sein. Und ich habe in den letzten Wochen häufig schon das Feedback bekommen, dass Menschen, die mich jetzt in ein paar Jahre kennen, mehr oder weniger relativ angetan davon sind, dass ich zum Beispiel keinen Alkohol trinke. Also es ist ja irgendwie, bin da jetzt nicht überhart mit mir selbst. Ich erlaube mir auch mal, Alkohol zu trinken. Aber ich würde mich erstmal generell als eine Persönlichkeit beschreiben, die keinen Alkohol trinkt. Und das ist natürlich auch manchmal anspruchsvoll, schwierig, wenn man bei irgendwelchen Gartenpartys ist oder Schützenfest oder sonstigem. Und natürlich ist das auch immer wieder ein Anstoß von Diskussionen. Und es gibt natürlich viele, die dann sagen, boah, könnte ich nicht, wieso machst du das? Und habe aber auch schon mal das Feedback bekommen, dass Menschen gesagt haben, ey krass, ich finde das irgendwie stark, dass du das so durchziehst und es inspiriert mich dazu selbst, mal vielleicht meinen eigenen Alkoholkonsum zu hinterfragen oder zu überdenken. Oder dass ich zum Beispiel aktuell versuche, jeden Tag meine Bewegung zu bekommen, also nicht nur seit kurzem, sondern seit langer, langer Zeit, jeden Tag irgendwie eine sportliche Aktivität zu haben. Und da sagt auch meine Frau, ey, ganz ehrlich, ich schmeiße hier die Baustelle, ne, du arbeitest und gehst zum Sport und eigentlich finde ich es scheiße, ja, dass du da jetzt hier zum Sport gehst, während sie jetzt hier irgendwie auf der Baustelle asselt. Andererseits sagt sie aber auch, ey, ja, ich sehe aber, dass du natürlich auch genau zu dem stehst, dass du das lebst, was du erzählst. Und das finde ich irgendwie inspirierend. Das animiert sie selbst auch, sich zu hinterfragen hinsichtlich ihrer eigenen Prioritäten und wie sie die in ihrem Alltag umsetzen kann. Und als letztes Beispiel, ich habe irgendwann für mich auch die Entscheidung getroffen, Positives, also Lob und Anerkennung, kleine Gesten der Wertschätzung sofort dann auszudrücken, wenn sie geschehen. Also wenn jemand irgendwie ein hübsches Kleid anhat oder wenn jemand mich mit seiner Ausstrahlung, seinen Augen, mit seiner Freude irgendwie positiv beeindruckt oder ansteckt, dann drücke ich das sofort aus. Oder Dankbarkeit auszudrücken, zum Beispiel gegenüber den Großeltern, wenn die uns die Kids abnehmen oder wenn die uns bekochen oder in irgendeiner anderen Art und Weise zu unterstützen, sofort zum Ausdruck zu bringen, dass ich das zu schätzen weiß und dass ich das halt als, dass ich das nicht als Selbstverständlichkeit hinnehme oder wahrnehme. Das zum Ausdruck zu bringen, hat ganz oft schon dazu geführt, dass Menschen sagen, boah krass, finde ich schön, dass du das sagst. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Positiverfahrung am eigenen Leib dazu beitragen kann, dann auch zu sagen, ey krass, ich übernehme das mal und auch bei der nächsten Gelegenheit, die sich mir selbst bietet, versuche ich vielleicht diese Wertschätzung meinen Mitmenschen auszudrücken. Weil das ist, glaube ich, ein ganz, ja, auch ein großes Side-Learning von der Geschichte, ne, mit der Rose. Diese Rose hat ja etwas bei dem Messi, bei diesem Jüngling, der in dieser Messi-Bude wohnt, ausgelöst. Ja, er hat ja quasi ein Geschenk in Form einer Erkenntnis bekommen, ja, und hat daraus eine intrinsische Motivation abgeleitet, sich zu verändern. Ja, also niemand hat ihm gesagt, ey, pass mal auf, du wohnst in einer Messi-Bude und das ist irgendwie vielleicht nicht so geil, sondern er wusste es ja eigentlich wahrscheinlich schon die ganze Zeit. Aber er brauchte halt diesen einen kleinen Impuls der Rose, um den Weg zum Besseren zu gehen. Und er geht diesen Weg aus eigener Kraft, aus eigener Entscheidung, eigenem Antrieb und wird sehr wahrscheinlich dadurch zu einer wesentlich nachhaltigeren Veränderung führen. Und wie gesagt, das schließt sich so ein bisschen auch an mein Learning Nummer 1 an und drängt so ein bisschen die Frage auf, in welcher Situation heute oder in den nächsten Tagen ergibt sich für dich, für mich die Chance, ich sag mal, eine Rose zu sein. Wo können wir Beispiele für Liebe, Hoffnung oder Wahrheit sein und ja, mit der Erfahrung am eigenen Leib noch verknüpft, Ansteckung droht. Ja, und mögen wir alle den ersten Stein der Liebe werfen. Und diese pathetischen Worte schließen mein Learning Nummer 2 und ich gehe über zu meinem dritten und letzten Learning mit dem Titel Feindbilder. Und die Geschichte, die ich gleich mit dir teilen möchte, findet sich in dem Kapitel mit dem Titel Lektionen für heute, in dem es also darum geht, das Wirken und das Wesen, die Gedanken von Mahatma Gandhi auf die heutige Zeit zu übertragen. Da lese ich dir eine Geschichte vor auf Seite 213. Eine New Yorkerin erzählte mir von einer Erfahrung, die sie einige Jahre nach dem 11. September machte. Die Stadt war noch immer traumatisiert von den Anschlägen. Eine besondere Attraktion der Stadt sind die Straßenhändler, die auch in den vornehmsten Gegenden mit ihren zertifizierten Karren unterwegs sind und der Metropole Kleinstadtatmosphäre verleihen. Die Frau arbeitete in einem Wolkenkratzer in der Innenstadt und jeden Morgen ging sie über die Straße und kaufte beim Obsthändler eine Banane. Während der vergangenen Monate hatte sie eine Bewunderung für ihn entwickelt. Er arbeitete hart, stand vor Tagesanbruch auf, um sich im Großmarkt mit frischen Früchten einzudecken und stand bis tief in die Nacht bei jedem Wetter mit seinem Karren im Freien. Ich habe 2 kleine Kinder und möchte, dass sie eine Chance bekommen. Da zählt jede Stunde, erklärte er. Allmählich gehörte der morgendliche Besuch bei ihm zu einem festen Ritual in ihrem Leben. Sie genoss seine freundlich aufmunternde Art. Dann, eines Morgens, teilte er ihr mit, die Arbeit habe sich bezahlt gemacht und er werde nun für einige Monate nach Hause zu seiner Familie zurückkehren, um ihnen das Geld persönlich zu bringen. »Und wo ist das, Ihr Zuhause?«, fragte sie. »In Afghanistan«, sagte er. Sie machte einen Satz rückwärts, als habe sie sich verbrannt und sah ihn schockiert an. »Ja, er hatte einen starken Akzent«, und ja, seine Haut war dunkel, doch er war freundlich und warmherzig. Konnte das der Feind sein? Natürlich nicht. Das wurde ihr ganz plötzlich klar. Es war offensichtlich. Sie kannte sein Lächeln und wusste, wie sehr er sich nach seiner Frau und seinen Kindern sehnte, für die er hier tat, was er konnte. Spontan fiel sie ihm um den Hals. Richten Sie Ihre Familie aus, wir wünschen ihr Gesundheit und Glück, sagte sie. Ja, und diese Geschichte unter den Eindrücken der Anschläge vom 11. September hat mich zumindest nochmal jetzt auch beim Vorbereiten, beim Lesen nochmal, ja, mich hinterfragen lassen, inwieweit ich Feindbilder habe oder kenne, und bin erst einmal zum Schluss gekommen, dass der Begriff des Feindbildes erstmal ein relativ hartes Wort ist, ne? Kommt ja irgendwie so ein bisschen auch aus dem militärischen Jargon. Wir sprechen da, ne, über Krieg, und da ist ganz klassisch, ne, wir sind die Guten, das sind die Bösen, und ne, die Bösen, das ist immer der Feind. Und habe dann aber ein bisschen drauf rumgesponnen und versucht, das mal so in mein eigenes Leben, in das alltägliche Leben zu übertragen. Und bin schon dann zu dem Schluss gekommen, dass wir alle uns auch zugehörig fühlen zu irgendwelchen Gruppen. Ja, also die Zugehörigkeit zum Beispiel zum Hamburger Sportverein, ich bin HSV-Fan, ja, diese Zugehörigkeit zu dieser Gruppe ist ein Teil meiner Identität. Ja, weil ein Teil unserer Identität ist ja wirklich, ja, wer sind wir, und manchmal auch, wer sind wir nicht. Und ich bleibe mal beim HSV, das Beispiel fällt mir nämlich jetzt nicht ganz spontan ein, sondern, ne, ist ein bisschen verknüpft mit einer Erfahrung aus der letzten Woche. Ich hole mal ein bisschen aus. Also ich bin viele Jahre schon HSV-Mitglied, also Hamburger Sportverein, Fußballmannschaft aus Hamburg. Habe viele Jahre dort eine Dauerkarte besessen, auf der Nordtribüne, also da, wo die richtigen Fans sich aufhalten, war viel auswärts unterwegs, also bin durch Deutschland gereist, um Fußballspiele anzugucken. Und es gibt tatsächlich beim HSV ein recht konkretes, ich nenne es jetzt mal Feindbild, und das ist Werder Bremen. Ja, Werder Bremen ist auch irgendwie eine Mannschaft im Norden, und ich sag mal, da gibt es eine relativ hitzige Rivalität zwischen den beiden Vereinen. Ich sag mal, die Fußballspiele sind immer Hochrisikospiele, hitzige Duelle, häufig begleitet durch irgendwie Schlägereien. Und historisch gesehen muss man tatsächlich sagen, dass diese Rivalität auch ein bisschen fußt auf einem sehr, sehr tragischen Vorfall. Es gab nämlich mal 1982 tatsächlich einen Todesfall, der sich ergab durch diese Rivalität. Ein 16-jähriger Bremen-Fan, ne, Adrian Malaika, war 1982 auf dem Weg zu einem DFB-Pokalspiel HSV gegen Werder Bremen. Und er ist vor dem HSV-Stadion attackiert worden von HSV-Hooligans und ist, ja, infolge der Verletzungen dann erlegen und gestorben. Ja, und heute gibt es immer noch eine Gedenktafel im Stadion, und das gilt eigentlich immer noch so als Mahnmal für Folgen von Gewalt im Fußball. Und man muss doch jetzt mal, also wenn ich das jetzt mal wirklich so mir vor Augen führe, sage ich, wie absurd ist das, dass ein 16-jähriger Junge gestorben ist aufgrund der Zugehörigkeit zu einem Fußballverein? Und warum sage ich genau das jetzt, oder warum fällt mir das genau jetzt ein? Ich war in der vergangenen Woche 3 Tage beruflich in Bremen. Und wie gesagt, als HSV-Fan hat man, warum auch immer, in der Vergangenheit, außer zum Auswärtsspiel, eigentlich diese Stadt gemieden, weil ist ja Feindesland und so weiter. Und letzte Woche war ich 3 Tage dort, war als Trainer gebucht, bin da angereist mit der Bahn und musste irgendwie schnell einen großen Koffer packen. Und auf diesem Koffer prangte ein großer Aufkleber HSV Supporters Club. Ja, und damit bin ich dann nach Bremen geeiert, Hauptbahnhof ausgestiegen und war halt dann irgendwie durch die Stadt unterwegs und musste noch Geld abheben. Und vor der Bank saß ein Bettler in Bremen-Trikot, der den Aufkleber nicht gesehen hatte, und sagte, na, bringst du mir was mit? Und ich so, ja, ja, nur große Scheine oder was? Und naja, gut, bin dann rausgegangen und hab ihm dann noch ein bisschen Kleingeld da in seinen Pappbecher geworfen und hab mir dann so gedacht, ach, Hase, ne, wenn du wüsstest. Und als ich nach diesen 3 Tagen Training mit der S-Bahn vom Flughafen, da habe ich gearbeitet, wieder zum Hauptbahnhof gefahren bin mit meinem Koffer, stand in der Bahn neben mir, ich sag mal, so ein junger Typ, so ein dynamischer, halbstarker junger Mann in so einem, ich sag mal, typischen Fußball-Ultra-Dress mit einem klaren SV Werder Bremen-T-Shirt. Also hat sich da als Fan, sag mal, ja, gezeigt und stand direkt neben mir und neben mir stand mein Koffer und wir haben versucht, uns irgendwie so, ja, mal sag mal, zu ignorieren, sind unseren gegenseitigen Blicken ausgewichen und ich musste wirklich grinsen, ich musste innerlich, ja, lachen in Anbetracht der Lächerlichkeit dieser Situation, ja, also HSV-Fan sitzt neben einem Bremen-Fan in der S-Bahn und man guckt sich irgendwie mit dem Arsch nicht an und versucht sich irgendwie so ein bisschen zu meiden, wo ich sage, meine Güte, wie absurd ist es eigentlich, irgendwo Feindbilder zu haben, denn sag mal, wenn ich nicht wüsste, dass er Bremen-Fan ist oder er nicht von mir wüsste, dass ich HSV-Fan bin, also wird mir doch gar keine Ressentiments gegeneinander haben. Und das hat mich schon nochmal zum Nachdenken gebracht, so wo ja es vielleicht auch in unserer Gesellschaft zu Feindbildern kommt. Und ich glaube, dass der Begriff des Feindbildes schon relativ hart ist, aber dass so Zwiespalt doch immer stärker, ich sag mal, ein gesellschaftliches Phänomen wird. Ja, wenn ich jetzt mal den Fußball außen vor lasse und jetzt einfach mal in den Bereich der Politik schaue, glaube ich, könnten wir alle sehr wahrscheinlich recht leidenschaftlich diskutieren. Alleine auf Basis der Frage, ne, aktuell, ja, rechts versus links. Ja, wer befindet sich wo innerhalb des demokratischen Spektrums oder vielleicht sogar außerhalb? Wir könnten leidenschaftlich diskutieren, wahrscheinlich über unsere Position zu Trump. Wir könnten zum Beispiel diskutieren über vermeintliche grüne Wirtschaftspolitik, ne, oder über Politik im Allgemeinen. Und ich spreche und diskutiere sehr, sehr gerne über Politik und schätze auch gerne andere Positionen, ohne das direkt als persönlichen Angriff zu werten. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel eine Äußerung wie, ey, ich finde nicht alles, was Trump macht, dumm oder schlecht oder doof, sondern kann einige Sachen nachvollziehen. Ich glaube, dass man da auch einige Sachen daraus lernen kann. Das ja, schafft relativ schnell Gräben. Und man wird dann sofort oder recht schnell auch in eine Ecke gedrängt, wo man dann auf einmal tatsächlich ein Feindbild ist. Und ich finde das tatsächlich heute relativ erschreckend und würde mir wünschen, dass wir uns ein bisschen lösen von diesem Feindbilddenken, von diesem Zwiespalt und ja, nochmal darauf verweisen, auf die Geschichte, die ich mit dir geteilt habe. Ja, häufig nutze ich oder wird, nicht nutze ich, sondern häufig wird vielleicht das Wissen, hey, der ist Trump-Fan, hey, der ist rechts, hey, der ist links, der ist grüner, der ist liberaler, ne, wird diese Einordnung verwendet und sagen, nee, mit dem will ich nichts zu tun haben. Ja, und in der Geschichte hier in dem Buch haben wir ja festgestellt, dass wenn ich vielleicht erst im Nachgang davon erfahre, dass der zum Feind gehört, in Anführungsstrichen, dass ich dann vorher schon gelernt habe, dass es tatsächlich eine liebenswerte, schätzenswerte Person ist. Und ich glaube, auch wenn ich jetzt mich irgendwie positionieren würde, irgendwie mit einer Position, die dir nicht schmeckt, würdest du vielleicht sagen, hey, pass auf, ich habe diesem Bengel jetzt schon ein paar Stunden zugehört, habe ein paar Episoden gehört, ist kein schlechter Kerl und ich würde ihm das jetzt vielleicht verzeihen oder ich würde ihm trotzdem die Hand reichen, auch wenn wir da inhaltlich ja vielleicht an unterschiedlichen Stellen stehen. Und das würde ich mir wünschen, auch wenn wir so erfahren, dass jemand in einer Position oder eine, ja, vielleicht in eine Position vertritt, die weit weg ist von dem, die ich vertrete, dass ich das halt nicht als Anlass nehme, mich von ihm zu entfernen, sondern sagen, okay, das ist seine Position, aber dahinter versteckt sich ja auch wieder ein Mensch. Und ich möchte gerne, ne, wieder dahin kommen, dass Andersartigkeit nicht automatisch Bösartigkeit ist. Ja, und dass wir diese Feindbilder einfach abreißen und ja, zwar wissen, ja, ich identifiziere mich vielleicht zugehörig zu einer Gruppe und manchmal gehört es auch dazu, dass dann diese Gruppe eine andere Gruppe ablehnt, aber vielleicht kann ich auch aus diesem Denken ein bisschen ausbrechen und sagen, hey, auch den Jungs und Mädels in der anderen Gruppe, denen möchte ich die Hand reichen. Und vielleicht gibt es ja tatsächlich auch konkret jemandem in deinem Leben, den du irgendwann mal ausgestoßen hast auf Basis eines vermeintlichen Feindbildes und vielleicht birgt sich auch jetzt bei dir irgendwie da nochmal die Chance, auf Basis dessen, was ich erzählt habe, nochmal zu sagen, hey, vielleicht hat der ein oder andere nochmal eine Chance verdient, vielleicht möchte ich ihm die Hand reichen, denn eingrenzen heißt ausgrenzen und es ist okay, einzugrenzen, um vielleicht auch seine eigene Identifikation zu schärfen, Aber vielleicht schaffen wir es ja, dieses Eingrenzen hinzubekommen, ohne dieses Ausgrenzen zu stark dann auszuleben. Und damit möchte ich schließen. Mein drittes Learning, auch hier wieder ein bisschen pathetisch geworden, ein kleines Plädoyer für das Abreißen von Feindbildern und Gruppendenken, und möchte gleich meine Top 3 Learnings nochmal zusammenfassen. Bevor ich das mache, klassischerweise Call to Action, wie man so schön sagt. Wenn ich dich ein bisschen inspirieren und triggern konnte, ein bisschen anregen konnte zum Nachdenken, dann freue ich mich über deine positive Resonanz auf der Plattform, auf der du mich gerade hörst. Also gerne ein Abo auf YouTube dalassen oder eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify. Und wenn du Ratschläge für mich hast oder Buchempfehlungen, dann findest du in den Shownotes unterschiedlichste Möglichkeiten zu mir zu finden, sowie weiterführende Ressourcen wie Buchempfehlungen oder aber auch Workbooks zum Thema erfülltes Leben. Und ja, wenn du mich finden möchtest, wirst du das tun. Und fasse nun für dich zusammen meine Top 3 Learnings aus dem Buch Wut ist ein Geschenk von Arun Gandhi. In meinem ersten Learning habe ich eine Geschichte geteilt mit dem Namen 14 Tage Zucker. Und letztendlich ging es darum, das vorzuleben, was wir von anderen verlangen. Und das kann sich beziehen auf unsere Kinder, das kann sich beziehen auf unsere Unterstellten und ja, leitet die Frage eigentlich ab, wenn ich mit dem unzufrieden bin, was meine Kinder tun, wenn ich unzufrieden bin mit dem, was meine Unterstellten tun, darf ich mir die Frage stellen, was sagt das über mich und über mein eigenes Verhalten aus? Und wie hätte ich gegebenenfalls durch mein eigenes Verhalten dazu beitragen können, dass es besser ausgegangen wäre. Das war Learning Nummer 1. Mein Learning Nummer 2 trug den Namen Chaos und Rosen. Und hier geht es um eine meiner Lieblingsmetaphern, nämlich um einen Junggesellen, der vereinfacht gesagt in einer Messibude wohnt, sich verliebt und dann von seiner Angebeteten eine Rose geschenkt bekommt. Und er nimmt die mit nach Hause und ja, stellt fest, so eine Rose in so einer Messibude schickt sich nicht, fängt an, dann irgendwie eine Vase zu suchen, zu putzen und stellt sie hin, stellt fest, der Rest sieht immer noch relativ schäbig aus, fängt an, den Tisch zu putzen, aufzuräumen, dann die Küche, und es generiert sich eine Kettenreaktion, die am Ende darin endet, dass die ganze Bude geputzt wurde. Und ja, das lässt sich zusammenfassen mit: kleine Geste, große Wirkung. Und ich habe daraus den Aufruf abgeleitet, lass uns doch alle selbst Rosen sein. Also wie können wir durch unser eigenes Verhalten ein lebendiges Beispiel sein für Liebe, Wahrheit oder Hoffnung, um da bei unserem Gegenüber vielleicht auch etwas auszulösen, vielleicht einen Kontrast zu schaffen zum eigenen Wirken und daraus vielleicht auch irgendwie eine Erkenntnis abzuleiten, die unser Gegenüber motiviert, selber Veränderungen anzustoßen. Und in meinem dritten Learning habe ich über Feindbilder gesprochen. Ich habe eine Geschichte erzählt von einem Obsthändler in New York, der nach dem 11. September dort gearbeitet hat, und eine Frau war recht schockiert, als sie sich anfreundeten und dann irgendwie nach einigen Monaten sie feststellte, der kommt aus Afghanistan und passte gar nicht in ihr Konzept, in ihr Bild zu Afghanen, welche ja irgendwie vielleicht in der Zeit insbesondere nochmal ein Feindbild dargestellt haben. Und die Geschichte hat mich nochmal nachdenken lassen über Feindbilder, wohl wissend, dass das natürlich ein hartes Wort ist, aber die Frage, wer bin ich eigentlich, die eigene Identität bestimmt sich ja häufig durch eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Ich bin HSV-Fan, ich bin FDP-Wähler, ich bin Windows-Nutzer und so weiter und so fort. Und diese Zugehörigkeit wird ja häufig gestärkt durch die Abgrenzung von einer Gegenposition. Also mich einzugrenzen bedeutet ja auch, anderes auszugrenzen. Und ich habe dafür plädiert, trotzdem natürlich weiter auch sich über Gruppen zu identifizieren, aber dieses Ausgrenzen von Menschen aufgrund der Zugehörigkeit zu einer anderen Position, das nochmal zu überdenken, ja, offen zu bleiben und dran zu denken, dass das auch alles nur Menschen sind. Und wenn du jemanden ausgegrenzt haben solltest in der Vergangenheit aufgrund irgendwie einer Gruppe oder aufgrund einer Rivalität, wie zum Beispiel Fußball, was irgendwie völlig absurd ist, dann kann man auch nochmal überlegen, ob der oder diejenige eine neue Chance verdient hat. Und damit möchte ich schließen mit einem absoluten Boss-Zitat von Mahatma Gandhi. Darum geht es ja, um ihn und sein Wirken geht es ja in dem Buch. Und ich musste mir wirklich auf die Lippen beißen, nicht schon irgendwie das in diesen Learnings mit zu verhackfrühstücken, aber möchte jetzt abschließend die Gelegenheit nutzen, eines der monumentalsten und epischsten Zitate aller Zeiten hier zu droppen, und zwar von Mahatma Gandhi, der da gesagt hat: Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. In dem Sinne, gutes Gelingen dabei. Ich danke dir für deine Zeit und ja, Wertschätzung in Form von Aufmerksamkeit. Es würde mich sehr freuen, wenn du auch in 14 Tagen wieder mit am Schlüssel wärst. Bis dahin, alles Liebe, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.